So aus Ihrer Erfahrung jetzt halt und dem Blick als Psychotherapeut, gibt es einen Unterschied zwischen dem, wenn im Moment jetzt jemand sich bei Ihnen meldet, sage ich jetzt mal mit Symptomen der Traurigkeiten, der Niedergeschlagenheit, in der Häufigkeit von, in Anführungszeichen, echten depressiven Phasen oder einfach nur von einer anhaltenden Phase der Anpassungsreaktion, sage ich mal.
Also man weiß aus, es gibt so große Gesundheitsstudien, die so die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland betrachten. Und da weiß man, dass vor Corona ungefähr jedes fünfte Kind, also 20 von 100 Kindern, angaben, Schwierigkeiten mit der psychischen Gesundheit zu haben. Also sich auch belastet zu fühlen. Da waren einerseits die Niedergeschlagenheit war ein Thema, da waren auch Ängste ein Thema, war Stress mit Familie, Stress mit Freunden, Stress mit der Polizei ein Thema. Und da haben wir jetzt gefunden, dass seit Corona diese Zahlen angestiegen sind. Das heißt, momentan geht man davon aus, dass ungefähr jede dritte Jugendliche da erhöhte Schwierigkeiten angibt. Und die Zahlen sind auch relativ stabil geblieben seit der ersten Welle bis hin zur zweiten Welle.
Okay.
Was auch so ein bisschen dann aber dafür spricht, dass zwei Drittel der Jugendlichen sich weder von der ersten noch von der zweiten Welle haben groß beeindrucken lassen, sondern es geschafft haben, ihre psychische Gesundheit trotz der starken, massiven Belastung, die wir als Erwachsene ja sehr stark erleben, dass sie es geschafft haben, da ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist so der Unterschied zwischen einer in Anführungszeichen normalen Niedergeschlagenheit und übertriebenen oder das ist übertrieben, einer pathologischen, einer krankhaften Niedergeschlagenheit, würde ich sagen, erkennt man daran, wie die andauernd das ist. Zu den jetzigen Zeiten, in denen Jugendliche, die auch extrem, für die extrem wichtig ist, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu stehen, sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen, dass die mal 2, 3 Tage haben, an denen sie total fertig sind, in denen sie überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts mehr haben, in dem sie das auch äußern, in dem es auch häufig mal Stress mit Eltern gibt, ist vollkommen normal. Und ist eigentlich ja auch ein Zeichen dafür, ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Umwelt. Von daher würde ich das noch als unauffällig sehen. Aus meiner Sicht oder aus therapeutischer Sicht wird es dann auffällig, wenn diese Ängste, diese Niedergeschlagenheit, diese Interessenlosigkeit, wenn die anhält, wenn die in den Diagnosekriterien für eine Depression beispielsweise steht drin, diese Niedergeschlagenheit, Interessenlosigkeit muss mindestens 2 Wochen anhalten, an den meisten Tagen, die meiste Zeit des Tages. Und wenn man sich das vorstellt, 2 Wochen sind eine ganz schön lange Zeit. Und innerhalb dieser 2 Wochen jeden Tag, die meiste Zeit des Tages, ist auch ganz schön viel. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle Jugendlichen, die sich 2 Wochen niedergeschlagen zeigen, auch automatisch alle Kriterien für eine Depression erfüllen. Aber bei den Jugendlichen würde ich natürlich schon auch empfehlen, zu sagen, wenn da auch ein Leidensdruck wirklich entsteht, seitens der Eltern, seitens der Jugendlichen, dass man sich dann mal vorstellt bei einem Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und das abklärt. Ist da wirklich eine Beeinträchtigung da, die die Kriterien für eine psychische Störung erfüllt und was dann auch wieder eine Psychotherapie nötig macht oder eben nicht?
Beziehungsweise ganz, ganz generell glaube ich dann, also bei vielen Jugendlichen ist es ja so dann wenn man das für sich merkt, überhaupt den Schritt zu machen, mit jemandem drüber zu sprechen. Also das fällt vielen ja schon schwer, das bei den Eltern zu tun. Also ich glaube, man kann ihren Appell da durchaus aufgreifen und sagen, wenn man das jetzt über 2 Wochen bei sich feststellt, zu sagen, okay, ich spreche überhaupt mal mit jemandem darüber, dass ich das jetzt bei mir so wahrnehme. Ich glaube, das ist so eine ganz sinnvolle Botschaft.
Und was aber auch schön ist, das sind gerade die Ergebnisse von einer großen Studie hier am Lehrstuhl rausgekommen, die sich angeschaut hat, was gibt es denn für Hemmschwellen in Bezug auf die Aufnahme von der Psychotherapie? Wen spreche ich denn da an, bevor es zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin geht? Und da haben die Jugendlichen gesagt, eigentlich so Freunde oder Freundinnen anzusprechen, das ist nicht so meins, wenn es um meine psychische Gesundheit geht. Mhm. Tatsächlich waren es die Eltern, die mit als wichtige Personen im Raum standen, wenn es darum geht, hör mal her, mir geht's nicht so gut, können wir irgendwas dagegen machen.
Mhm.
Das heißt, sie als Eltern sind extrem wichtig und sie als Eltern werden auch als erstes mit angesprochen werden, wenn es tatsächlich um die psychische Gesundheit geht, der Kinder und Jugendlichen. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben ein gutes Gespür auch für sich selbst.
Mhm.
Und wenn sie das nicht haben, ist es auch gut, wenn sie das ansprechen und sie rückmelden von außen. Und dann ist es meistens dann auch, dass man dann als Team auftritt, sie und ihr Kind, und dann eben sich um die psychische Gesundheit kümmern.
Ja, ich finde es auch nochmal total schön und hilfreich, einfach nochmal so an die Eltern gerichtet, tatsächlich so die Feststellung, zum einen sich immer so auf sein Bauchgefühl verlassen zu können, zum anderen aber auch, dass die Zahlen, was jetzt die Belastung von Kindern und Jugendlichen im Moment angeht, zwar gestiegen sind, aber jetzt nicht so exponentiell, wie es in der Presse immer dargestellt wird. Da hat man so das Gefühl, es ist von 0 auf 150 gestiegen. Es gibt eine Steigerung, aber wie Sie gesagt haben, 2/3 der Kinder und Jugendlichen kommen auch ganz gut zurecht oder haben sich gut arrangiert. Und es gibt einfach auch eine viel Handlungsmöglichkeiten dahingehend, dass es einfach eine Phase ist der Entwicklung. Ja, also dass es nicht 2-3 Tage sind, sondern dass es eben vielleicht 2 Wochen sind, dass man mit anderen in Austausch gehen kann.
Mhm.
Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch für Eltern im Erleben, dass es machbar sein kann, wenn Unsicherheit da ist, frühzeitig auch sich mitzuteilen oder sich auch nochmal auszutauschen, um einfach Ideen zu haben. Und gleichzeitig sollte es wirklich so sein, dass sich das Ganze eben verfestigt, trotzdem eben die Möglichkeit besteht, dann psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das finde ich immer super. Ja.
Genau, der Schritt davor, bevor man sich psychotherapeutische Hilfe sucht, das sind beispielsweise auch noch so Online-Angebote. Da gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie beispielsweise noch die psychologische Corona-Hilfe. Das ist www.psychologische-coronahilfe.de. In dem es auch einen eigenen Reiter für Eltern gibt, bei dem wichtige Themen für Eltern angesprochen werden. Oder wenn es ums Thema Stress in der Familie geht, dann gibt es auch noch die Seite www.familienunterdruck.de, auf der auch nochmal so in kleinen Filmen beispielhaft gezeigt wird, wie kann ich denn gerade mit dem Stress, der momentan in den Familien herrscht, umgehen.
Ja.
Die ich eigentlich auch ganz, ganz schön finde.
Ja, ja. Genau. Die Links werden wir auch nochmal auf die Homepage mit dazu stellen.
Ja, genau. Ja, vielleicht noch so einen Gedanken, der jetzt so aus dem ja, Pandemie-Kontext vielleicht ein bisschen rausgeht, ein bisschen allgemeinere Ebene. Tobias und ich sind ja beide an Schulen tätig und auch unsere Zuhörerschaft ist ja vor allem eben ja auch Leute, die eben mit der Schule in Berührung stehen. Bei den Themen, die wir jetzt bisher besprochen haben, was würden Sie denn sagen, welche Faktoren gibt es denn da vor allem im Schulkontext, die sowas noch zusätzlich vielleicht befeuern können? Aber auf der anderen Seite, wo sehen Sie denn vielleicht auch Ressourcen und Stärken der Schulen, um da ja auch gut drauf reagieren zu können?
Das ist tatsächlich eine gar nicht so leichte Frage. Bei psychischen Störungen oder umgedreht dann bei der psychischen Gesundheit gehen wir PsychotherapeutInnen immer von einem multifaktoriellen Modell aus. Das heißt, es gibt selten den einen Faktor, der automatisch und sofort zur psychischen Erkrankung, psychischen Störung führt. Das heißt, es sind ganz viele Bausteine, ganz viele Puzzlesteine, die erst in Interaktion, in der Wechselwirkung miteinander dazu führen, dass sich so ein Störungsbild auch voll und auswirkt. Ich war bei einer Veranstaltung auch von der LandesschülerInnenvertretung und da war die Rückmeldung auch nochmal, dass es für die Schülerinnen ganz, ganz wichtig ist, dass sie auch eine persönliche Rückmeldung bekommen seitens der Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, dass der persönliche Kontakt auf Seiten der Schule auch nochmal extrem wichtig ist. Und ich glaube, das sehen wir alle selbst, falls wir im Homeoffice sind, ist es natürlich ganz wichtig, wenn so diese soziale Komponente auch noch bestehen bleibt. Das, was früher der Schwatz in der Kaffeeküche war oder die Tür- und Angelgespräche, die jetzt alle wegfallen, das stört uns ja auch. Das fällt uns vielleicht im direkten Moment oder wenn ihr mal spontan drüber nachdenkt, nicht so auf. Aber nach einem Jahr spätestens wissen wir, wie wichtig diese kurzen sozialen Interaktionen sind. Und ich glaube, das ist auch das, was seitens der Schule total wertvoll ist. Und wenn wir an unsere Schulzeit überlegen, waren es ja auch meistens die Lehrerinnen, die Lehrer, die sich nochmal Zeit genommen haben für uns, die nochmal vielleicht was in uns gesehen haben, was wir in dem Moment vielleicht nicht in uns sehen konnten, aber die sich für uns eingesetzt haben, die nochmal nach der Stunde gefragt haben, du, mir ist halt aufgefallen, du warst halt nicht so gut drauf, ist alles in Ordnung für dich. Also will ich genau das sagen, dass diese persönliche Komponente, dieser soziale Aspekt von Schule, was total hilfreich sein kann.
Das in Beziehung treten.
Genau, in Beziehung treten.
Ja, das ist auch glaube ich, was so aus unserer Arbeit vor Ort sich durchaus auch bestätigen lässt, was Sie auch angesprochen haben, dass die Schüler das schon sehr zu schätzen wissen, wenn Lehrkräfte sich selbst auch nicht einfach nur für die Fachvermittlung zuständig sehen, sondern eben auch auf der Beziehungsebene mit den Leuten in Kontakt treten, dass die Schüler eben nicht einfach nur in Anführungszeichen Schüler sind, sondern dass sie halt als Personen auch wahrgenommen werden, wo mehr dazu gehört als nur der Schulkontext. Und ich glaube, dass das gerade jetzt, nachdem ja an den meisten Schulen auch wieder der Betrieb vor Ort möglich ist, unglaublich wichtig ist, dass da das Gespräch gesucht wird zu den Kindern und Jugendlichen. Dass vielleicht mal dann eine Stunde drauf geht, wo man jetzt rein fachlich nicht weiterkommt, aber was man halt nutzen kann, um einfach mal offen vielleicht wieder ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, wie Sie auch angesprochen haben, das fehlt den Kindern. Und da anzusetzen und das jetzt auch noch aufzufangen ein Stück weit, ich glaube, da können wir ganz viel Vorarbeit leisten für das, was man vielleicht ja befürchtet, was irgendwie jetzt aus der ganzen Pandemie noch so entstehen könnte.
Ist natürlich ein extremer Aufwand auch für die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich zu den Herausforderungen, die jetzt während des letzten Jahres auf uns zukam, auf sie zukam, da jetzt auch noch zusätzlich einen weiteren sozialen Kontakt und sozialen Puffer eben aufzubauen. Aber auch da gilt, Sie als Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht die Welt retten. Wenn Sie bei einem Schüler, bei einer Schülerin anfangen, ist es erstmal auch total wichtig für den einen, für die eine.
Genau, ich finde es auch immer wichtig, da bin ich auch immer gerne mit Lehrern im Gespräch, dass auch Lehrer einfach auch ihr Bauchgefühl hören. Ja? Und wenn man das Gefühl hat, dem Schüler geht's nicht gut, zu fragen, ist alles klar bei dir, das ist immer mal machbar. Genau. Wir hatten so über das in Beziehung treten, vielleicht immer so mit Fokus auf die Eltern. Es ist ja auch nicht immer leicht, mit seinem Jugendlichen so in Beziehung zu treten, ne? Wenn er so ins Zimmer einschließt, wenn man vielleicht so ein bisschen immer auch das Thema hat, hast du alles erledigt an Hausaufgaben, ne? Man redet manchmal mehr über Schule als über das Kind. Gibt es eine Idee von Ihrer Seite aus, wie man mit seinem Kind zu Hause gut in Beziehung treten kann? Also ohne dass das Thema Schule dann eben im Fokus steht. Ne?
Ich glaube, das Wichtigste daran ist wirklich, dass Sie als Elternteil die absolute Expertin für Ihr Kind sind. Und da kann ich jetzt aus den Räumen der Ambulanz Ihnen erstmal nichts noch groß beibringen, was man zusätzlich machen kann. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, das ist extrem wichtig, sprechen Sie das an, wenn Ihnen das aufstößt, wenn Sie das Gefühl haben, das läuft da gerade nicht schief, wenn Sie irgendwelche Sorgen haben, wenn Sie wütend sind. Und dann erzählen Sie das auch. Also erzählen Sie von sich, erzählen Sie, wie Ihr Tag lief, erzählen Sie davon, wie schwierig es bei Ihnen war. Sie belasten damit Ihr Kind nicht noch zusätzlich, wenn Sie von sich aus berichten, wie es Ihnen gerade geht. Sondern das zeigt Ihrem Kind, man kann über Gefühle sprechen, man kann auch über total vertragte Situationen sprechen, man kann auch über Belastungen sprechen, die andauern. Und das ist in Ordnung. Und da dürfen Sie und können Sie auch als Modell dienen für Ihr Kind. Wenn Ihr Kind das mitbekommt, dass sie das machen, dass sie über ihre Gefühle sprechen, über die Situation sprechen, dass sie auch unangenehme Themen ansprechen, die sie mitbekommen, dann wird ihr Kind auch lernen, das ist in Ordnung, darüber zu sprechen, und irgendwann, nicht sofort, aber irgendwann wird ihr Kind das dann auch machen.
Ja, genau. Jetzt nochmal so ganz kurz nachgefragt, wie schaffe ich es, so eine gute Gesprächssituation zu schaffen? Ja, also jetzt nicht im Sinne von, setz dich mal hin, wir müssen reden. Ja, also ich meine, es macht ja schon mit jedem was, wenn man einen Satz von irgendjemandem hört oder so. So kann man auch eine Gesprächssituation gestalten, aber in der Regel ist das für einen selbst nicht die Einladung, direkt loszuschießen, und für die Kinder und Jugendlichen auch nicht. Was könnten Eltern vielleicht so an einem, man sagt ja, an jemandem Setting machen, damit man da unbefangener ins Gespräch kommen kann?
Ja, für Jugendliche, bei denen es in der Pubertät ja auch ganz stark darum geht, so ihr eigenes Ding zu fahren und so das Gefühl zu haben, sie haben die Verantwortung und sie können entscheiden, was zu tun ist. Es ist immer sehr hilfreich, wenn man Angebote macht. Also kein verpflichtendes so, um 3 setzen wir uns hin und sprechen dann über Gefühle,
ja. Sondern... Das macht die Kontaktgestaltung pünktlich aber schwer.
Genau. Sondern indem man Angebote schafft, indem man auch wieder sagt, ich würde es schön finden, wenn wir uns vielleicht einmal in der Woche zusammensetzen können, dann holen wir uns vielleicht ein Stück Kuchen oder gerade Erdbeeren oder wir gehen einen Kaffee trinken, wir gehen eine Runde raus mit dem Hund und machen das so als Art Ritual, beispielsweise immer sonntagnachmittags um 4 gehen wir eine Runde spazieren. Und dann kann es ja auch durchaus sein, dass man 3-4 Wochen lang einfach nichts groß gesagt wird. Und wenn die Zeit aber dann reif ist oder wenn die Kinder das Gefühl hat, okay, diese wöchentlichen Gespräche finden regelmäßig statt, da ist eine Verlässlichkeit hinten dran und da ist auch eine Offenheit hinten dran. Das heißt, dass sie die Möglichkeit bieten, Themen anzusprechen, aber nicht den Zwang, Themen anzusprechen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass ihr Kind, wenn es etwas belastet, auch irgendwann sagen wird, du Mama, hör mal her, du Papa, ich hab da was, uns dann ansprechen wird. Also ein Angebot zu unterbreiten, ohne den Zeigefinger hinten dran, so, ich mache das jetzt aber nur, damit du endlich mal sprechen kannst. Nee. Sondern zu sagen, mir wäre das wichtig, wenn wir so eine gemeinsame Familienzeit haben, in der alles besprochen werden darf und dann erstmal auch zuhören.
Ja. Genau. Und was bei Angeboten eben immer auch ist, die können auch erstmal abgelehnt werden, denke ich.
Absolut richtig.
Und manchmal müssen wir Angebote vielleicht öfter formulieren, bis sie dann auch mal wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist dann auch okay, dass man daran dann nicht verzweifelt oder sich darüber ärgert, weil das ist eben dann auch, ne, in dem Alter, wie Sie es gesagt haben, die Selbstbestimmung tritt dann manchmal doch auch in den Vordergrund.
Und auch da wieder dranbleiben. Ja. Also bleiben Sie dran, formulieren Sie das Angebot immer wieder. Mhm. Und wenn Sie verärgert sind, dass Ihr Kind das Angebot ablehnt, dann ist es auch in Ordnung, dass Sie verärgert sind. Akzeptieren Sie die Wut, die dann in einen aufsteigt oder den Frust, der dann da ist. Und dann nächste Woche das nächste Angebot.
Ja, vielleicht so zum Abschluss oder um so ein bisschen das Ganze auch abzurunden. Wir haben jetzt ja doch sehr, sehr viel auch darüber gesprochen mit Ihnen, was man aus Elternsicht tun kann, wie man sich auch Hilfe suchen kann, wenn es darum geht, dann auch die Kinder weiter zu unterstützen, mit den Kindern in Beziehung zu treten. Aber vielleicht wäre es auch so, um das abzurunden, auch nochmal ein spannender Gedanke zu überlegen, was kann ich denn aus Elternsicht für mich tun, für meine eigene psychische Gesundheit, für mein eigenes psychisches Wohlbefinden in der momentanen Situation oder auch ganz, ganz allgemein.
Ich würde sagen, auch da hilft uns das, was unseren Kindern auch hilft. Nämlich klare Abläufe, eine feste Struktur. Und eine feste Struktur kann sein, dass ich sonntagabends immer den Tatort gucke oder Rosamunde Pilcher oder was sonst gerade kommt im Fernsehen. Wenn ich das immer sonntags mache, dass ich dann weiß, ach, sonntagsabends ist einfach das dran. Und dann auch wenn die Zeiten, oder vielleicht auch gerade weil die Zeiten momentan ja so unstet sind, dass ich für mich einfach weiß, die Woche ist klar strukturiert, es gibt immer den gleichen Ablauf, immer dienstags telefoniere ich mit meiner Freundin, meinem Freund, immer mittwochs mache ich jetzt vielleicht den Online-Yoga-Kurs oder mache ich die, was weiß ich, irgendwie ein YouTube-Video schaue ich mir an zum Thema Workout oder sonstiges, dass ich immer donnerstags mich mit einem Freund, einer Freundin treffe zum Sport machen, dass ich dann immer morgens aufstehe, vielleicht auch und ganz bewusst auch mal meine Tasse Kaffee, meine Tasse Tee trinke und dass ich mir vielleicht am Ende der Woche einerseits für die nächste Woche so überlege, was sind denn so Highlights, die jetzt gerade anstehen, was sind so meine Inseln im Alltag, Inseln in der Woche, aber vielleicht auch Inseln pro Tag, auf die ich so zuschwimmen kann. Und wenn einfach nur eine halbe Stunde mal in Ruhe ohne Kinder auf dem Sofa sitzen sind. Und dass ich dann aber auch auf die Woche zurückschaue und überlege, was waren denn meine Inseln, was waren denn meine Highlights in der Woche, was hat denn gut geklappt? Und mir das einfach auch bewusst werde, was denn gut geklappt hat, was denn gut lief. Und dann ganz basal, achten Sie darauf, genügend zu essen, achten Sie darauf, genügend zu trinken, weil auch das meistens untergeht und doch das meistens sehr, sehr wichtig ist für uns. Also zusammenfassend, Struktur schaffen, Struktur halten und Highlights in den Fokus nehmen.
Ja, ah, das sind doch gute und schöne Hinweise, wie man auch auf sich selbst achten kann, gerade für Eltern, die vielleicht ein bisschen Sorge um ihr Kind haben und gleichzeitig aber natürlich auch noch ihre eigenen Sachen mit sich rumtragen. Ja, das mit den Highlights und den festen Terminen sehen wir auch ein guter Einstieg in den Abschluss. Alexander und ich haben als Highlight und als festen Termin immer den Freitag zum Veröffentlichen der nächsten Folge. Nun stehen aber die Pfingstferien an und deshalb wird die nächste Folge am Freitag, den 18.06. veröffentlicht werden. Und darauf freuen wir uns, das ist unser Highlight bis dahin. Und heute bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für die Zeit, dass Sie zur Verfügung standen.
Danke auch.
Und auch bei dir, vielen Dank, dass du auch da warst.
Ebenfalls.
Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Gute und bis bald.
Und schöne und erholsame Pfingstferien.
Okay, genau.
Machen Sie es gut.